Hanna, wir müssen reden.
Sehr gerne, Jenny.
Und zwar reden wir das erste Mal seit unserer allerersten Folge wieder gemeinsam in einem Raum sitzend. Also etwas Besonderes für die heutige Folge. Und zweite Besonderheit, wir versuchen uns ein bisschen zu beeilen. Ich weiß, dass wir das öfter sagen und wir uns öfter vornehmen, dass die Folgen nicht so ausarten. Aber dann kommen wir trotzdem immer in unseren Flow. Shoutout an Lea Mersch. Und sprechen länger, als wir das vorher wollen. Heute beeilen wir uns, weil es ist schönes Wetter in Madrid und wir wollen noch ein bisschen Sightseeing machen. Also, Aufhänger für die heutige Folge ist, dass wir gestern zusammen ein Playoff-Spiel angeguckt haben. Hier in Madrid.
Genau.
Front Row Seats. Hanna hat abgeliefert, richtig gute Tickets besorgt für uns. Und wir haben uns die Viertelfinalpartie, das Viertelfinal-Hinspiel zwischen Estudiantes Madrid und Avenida Salamanca angeschaut. Und nächste Besonderheit, wir haben auch eine deutsche Nationalspielerin auf dem Parkett gesehen.
Genau.
Magst du verraten, wen wir gesehen haben, Hanna?
Ja, alle Menschen, die, glaube ich, unseren Podcast hören, sind wahrscheinlich dann doch so sehr, bewegen sich dann doch mit so viel Selbstvertrauen in diesem Metier, dass sie wahrscheinlich zuordnen können, dass wir Frieda Bühner gesehen haben.
Ganz genau.
Die ja seit dieser Saison bei Movistar Estudiantes spielt und genau, das haben wir natürlich verbunden und dann haben wir nicht nur das Spiel angeschaut, sondern haben auch Frieda mal Hallo gesagt.
Ganz genau. Ja, das Spiel gestern leider nicht mit einem super Ausgang für Friedas Team, aber du kannst ja gleich mal so ein bisschen erzählen, wie der Modus hier in Spanien ist in der ersten Liga. Ich denke mal, sie haben sich jetzt trotzdem eine ganz okay Ausgangslage verschafft für das Rückspiel. Jetzt nehme ich es schon vorweg, aber genau, das Spiel ging 60-65 aus Sicht von Madrid, also Friedas Team. Und Frieda hat 18 Minuten gespielt, 5 Punkte erzielt. Und wie geht's jetzt weiter in der Serie, Hanna?
Genau, wir haben seit, ich glaube, das ist jetzt das dritte Jahr, dass wir in der ersten Liga Frauen, müsste jetzt zu sehr ausholen, natürlich mit so vielen Teams, die international spielen, so vielen Teams, die Euroleague, Eurocup spielen, relativ vollgepackten Rahmenterminplan. Und seit einigen Jahren wird im Playoff-Modus, im Viertelfinale und im Halbfinale nach Hin- und Rückspiel-Differenz gespielt. Das heißt, es gab jetzt am gestrigen Tag, Donnerstag,
ja.
Darf ich das sagen?
Ja.
Dass es Donnerstag war, genau. Haben sozusagen alle Teams, die im Viertelfinale spielen, die niedrig platzierteren Teams innerhalb der Abschlusstabelle Heimrecht gehabt. Das heißt, es wurde sozusagen das Hinspiel gespielt und jetzt am Sonntag wird dann das Rückspiel gespielt. Und ähnlich wie man das jetzt mittlerweile auch aus Euroleague und Eurocup-Spielen kennt, wird dann sozusagen das Team weiterkommen, was am Ende das bessere Korbverhältnis hat. Genau, das heißt, geht jetzt Estudiantes mit einem Rückstand von 5 Punkten in das Rückspiel dann am Sonntag in Salamanca. Genau, müsste dann mit 6 Punkten gewinnen oder mit 5, wenn aber die Gesamtpunktzahl höher ist.
Ah ja, stimmt. Mhm. Ja, ich wollte direkt schon mal so ein bisschen losschießen, was ich von diesem Modus halte. In Deutschland kennen wir den ja zum Beispiel aus den WNBL-Playoffs. Ja, da ist es ja auch so, dass man Hin- und Rückspiel spielt. Und wir hatten hier die Paarung gestern jetzt Platz 6 gegen Platz 3. Wie du schon meintest, der sechstplatzierte Estudiantes Madrid hatte quasi zuerst das Heimspiel, damit die höher platzierte Mannschaft dann das entscheidende Spiel zu Hause spielen darf, also so ein bisschen Heimvorteil hat. Ja, kurz meine Meinung zu diesem Modus. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Also ich meine, Playoff-Modus ist irgendwie immer so Best of 3, Best of 5, Best of 7. Man kann sich natürlich streiten, ob Best of 3 jetzt dann zu wenig ist oder Best of 7 zu viel, aber ja, irgendwie kennt man das ja so aus der NBA, aus den Playoffs, die wir hier in der DBBL in Deutschland haben. Aber Hin- und Rückspiel, zumindest als ich damals in der WNBL-Coach war, die Jahre ja mit dir gemeinsam oder dann auch das eine Jahr in Berlin. Also ich sag mal, es ist schon irgendwie komisch, wenn eins der beiden Spiele unentschieden ausgehen kann. Mhm. Also das ist für mich irgendwie so der größte Störfaktor, den ich habe, weil ein Basketballspiel geht halt einfach nicht unentschieden aus.
Was ist mein größter Störfaktor ist? Es kann rein theoretisch passieren, dass du jetzt das, also nicht rein theoretisch, das passiert sogar relativ häufig, du hast jetzt das Rückspiel und du gewinnst das Spiel, aber verlierst trotzdem.
Ja.
Und das finde ich ist, das generiert auch bei mir so ein Störgefühl, weil das natürlich irgendwie auch für Zuschauer total komisch ist. Ne? Also Absolut. Du musst schon dieses Konzept verstehen, das ist jetzt auch nicht super kompliziert, aber du hast ja normalerweise das Gefühl, du gehst in die Halle, du nimmst an einem Spiel teil, sowohl Spielerin als auch Zuschauer, und dann gewinnst du ein Spiel und das feiert aber trotzdem die andere Mannschaft. Also natürlich, wenn man irgendwie weiß, es reicht halt nicht aus, es zu gewinnen, sondern man muss es dann halt mit der Punktedifferenz gewinnen, die da sozusagen durch das Hinspiel determiniert ist. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich glaube, man kann perspektivisch sich schon überlegen, ob das dann so das beste Wettbewerbssystem ist. Aber ich kann das schon verstehen, dass du das sagst. Das ist, hat so ein paar Punkte, die irgendwie so einfach so ein bisschen gegen das Gefühl, was man so über die letzten Jahre im Basketball entwickelt hat, irgendwie zumindest so ein Störgefühl hervorrufen.
Ja, und in so einer Serie, ne, also wie gesagt, Best of 3, 5 oder 7, hat man natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt das erste Spiel mit 30 verliere, weil, keine Ahnung, es ist noch jemand verletzt oder wir hatten halt einen blöden Schedule oder wie auch immer, ne, die Sachen, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben, die dann alle so reinspielen in die Performance von einer Mannschaft, kann ich halt trotzdem in das zweite Spiel gehen, und wenn ich das mit 1 gewinne, forciere ich halt ein weiteres Spiel. Mhm. Und wenn ich aber hier in diesem Modus das erste mit 30 verliere, dann ist halt so, ja okay, jetzt müssen wir mit 31 gewinnen. Wie realistisch ist das, so einen Turnaround zu schaffen? Deswegen, ja. Aber es gibt ja auch durchaus positive Sachen. Ich meine, du hast es gesagt, aufgrund des ja echt toughen Schedules der spanischen Mannschaften, die ja auch viel international spielen, ist das natürlich eine Überlegung, um Entlastung zu schaffen, um zu sagen, hey, wir haben trotzdem irgendwie einen interessanten Modus. Wir haben nicht nur ein Spiel, wir haben nicht nur Do or Die, wie irgendwie bei March Madness, sondern es ist schon Hin- und Rückspiel. Beide Teams haben ein Heimspiel bei dieser Serie. Deswegen, ja, ist es natürlich trotzdem irgendwie legitim, dass man das so macht.
Genau, das ist ein Grund, also die Saison auch kürzer zu halten, weil sie nach hinten raus, wir haben anders zum Beispiel als die deutsche Liga, 16 Teams, die in der Liga spielen. Das heißt, die Liga ist grundsätzlich einfach schon länger, hat mehr Spiele, mehr Mannschaften nehmen teil. Dann hat man dazu natürlich auch hohe internationale Teilnahme und was halt auch noch ein Faktor ist, dass man nach hinten raus einfach nicht so viel Zeit hat, weil die WNBA natürlich schon losgeht und zumindest in unserer Liga dann natürlich auch die eine oder andere WNBA-Spielerin dann in den Kadern der Teams sind. Jetzt das erste Mal schon die Situation, dass Top-Spielerinnen früher abreisen, also sozusagen gar nicht mehr die letzten Finalspiele mitspielen, weil sie dann schon in ihre WNBA-Trainingscamps oder Vorbereitungen gehen müssen. Das heißt, das ist natürlich auch so ein Faktor, der das Ganze mit beeinflusst. Das heißt, man muss dann so ein bisschen abwägen zwischen Länge der Saison und vielleicht Attraktivität des Spielmodus. Und genau, das habe ich jetzt hier so vorgefunden. Ob das jetzt so für immer so bleibt, das weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall die aktuelle Situation hier bei uns. Und Finale ist dann Best of 3.
Okay. Ja, du sprichst es an, die Länge der Saison. Parallel in Deutschland, damit wir den kurzen Schwenk in die DBBL auch haben, laufen jetzt schon die Finals zwischen Keltern und St. Louis am Tag unserer Aufnahme, 25.04.2025, wird das dritte Finalspiel gespielt. Und es kann sein, dass heute dann der deutsche Meister feststeht und ihr seid gerade erstmal hier in Spanien beim Viertelfinale. Das ist natürlich schon auch nicht ohne. Gut, kommen wir mal zu den positiven Sachen. Also ich habe ja jetzt das erste Mal ein Ligaspiel oder jetzt dann Playoffspiel in diesem Fall, Frauenbasketball in Spanien geschaut. Vor ein paar Jahren schon mal ein Erstliga-Männerspiel in Sevilla und wir ja auch gemeinsam schon mal ein Euroleague-Spiel. Aber was ich total mega fand, war erstmal die Stimmung in der Halle. Ja, du sagtest dann gestern, ja, das ist so ein Studentensportverein, würde man wahrscheinlich in Deutschland sagen. Und da waren auch irgendwie so ein paar StudentInnen am Start, die dann so richtig Sprechchöre und das ganze Spiel gestanden und die haben Stimmung gemacht. Das fand ich echt ziemlich cool. Was waren das da jetzt so an Fans in der Halle? Was würdest du sagen, Hanna?
Anzahl an Fans? Im Vergleich, Estudiantes hat eine relativ kleine Halle. Ich würde sagen 1.000, 1.500 ungefähr. Genau.
ich sag mal, das ist ja schon weitaus mehr als so der Durchschnitt in der DBBL.
Ja.
Aber es brauchte auch irgendwie gar keine Trommeln und nicht irgendwie Musik, die super laut gespielt wurde, sondern es war einfach so eine echt coole Stimmung einfach. Das ist mir wirklich positiv aufgefallen. Und das Erste, was mir dann auch aufgefallen ist, die Intensität. Also direkt so im ersten Viertel, wir können ja auch gleich nochmal so ein bisschen über den Verlauf des Spiels sprechen, aber direkt im ersten Viertel habe ich irgendwie so gedacht, okay, das ist schneller als in der DBBL oder das, was man so in Deutschland sieht. Und es ist schon, war schon ordentlich intensiv.
Mhm.
Und zum Ende hin wurde es dann noch intensiver, weil beide Mannschaften dann realisierten, okay, jetzt können wir uns vielleicht absetzen auf Seiten von Salamanca oder hey, wir müssen jetzt nochmal rankommen, wir müssen uns eine gute Ausgangsposition erspielen von Seiten Madrid. Und da wurde es dann die letzten 5 Minuten schon echt auch ein bisschen ruppig teilweise.
Ja, also die Intensität ist schon extrem hoch, also das heißt extrem hoch, ist schon höher, glaube ich, als bei uns in Deutschland. Das Tempo ist höher, die Physis ist eine andere, obwohl ich eigentlich immer finde, es ist zwar sehr, sehr physisch, aber es ist nicht unfair.
Nee, das also es wird auch nicht das Gefühl.
Genau, es ist halt, die Schiedsrichter lassen relativ wenig zu in bestimmten Situationen. Also das, was mir halt immer auffällt, ist, es ist ein anderes Niveau an Athletik und dadurch ist halt einfach sehr, sehr viel mehr Physis im Spiel. Aber es ist weniger Fouls, auch grobe Fouls. Also was halt sehr, sehr, sehr viel geahndet wird, ist vor allen Dingen auch, dass gute Spieler in Anführungszeichen geschützt werden. Man nimmt quasi so ein bisschen weg diese Kultur. Die einzige Möglichkeit, irgendwie einen Topspieler aus einer Mannschaft zu stoppen, ist halt immer faul, faul, faul. Das, oder halt immer, immer diese Spielerinnen bearbeiten. Das wird sehr stark weggenommen. Aber unterm Korb zum Beispiel wird schon sehr viel Physis zugelassen. Das ist schon so sauber, aber sehr, sehr physisch. Also ähnlich wie das ja auch im Männerbereich eigentlich ist, ne? Also richtig klare Fouls werden sehr, sehr stark geahndet, sind dann klare Linien, die gepfiffen werden, aber alles, was sozusagen nicht klare Linie faul ist, mit beiden Händen am Körperkontakt oder wirklich Kontakt an den Arm, wird schon sehr viel Physis im Blocken, im Rebounden und so weiter zugelassen und im Score auch gegen Kontakt.
Ich erinnere mich, dass Leonie Fiebig das auch mal irgendwie in einem Interview gesagt hatte, dass sie schon das Gefühl hat, dass die guten Spielerinnen so ein bisschen geschützt werden dann auch ein Stück weit. Ja, unterm Korb ging es dann schon ordentlich ab. Mhm. Das bringt uns vielleicht auch zu Frieda Bühner noch ganz kurz. Die war vielleicht ein bisschen unglücklich gestern. Ich glaube, sie war selber mit ihrem eigenen Spiel auch nicht so hundertprozentig zufrieden. War das das erste Spiel, was du dieses Jahr von Madrid gesehen hast?
Nee.
Vielleicht sagst du dann noch mal ein bisschen was dazu, wie so Friedas Rolle in dem Team ist und wie du sie sonst so wahrnimmst. Es war jetzt also so, die Größe von einem Spiel, das ich gesehen habe, ist natürlich sehr, sehr klein.
Es war jetzt das 4. Spiel, glaube ich, was ich gesehen habe.
Hm.
Mein Eindruck bisher, gestern war ein bisschen unglücklich, aber es war auch für sie relativ schwierig, weil sie zu Beginn, also sie hat immer relativ viel Spielzeit, am Ende auch 18 Minuten gespielt.
Ja.
Das ist so ihr Durchschnitt, mal auch ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber sie ist schon eine Spielerin, die auf jeden Fall eine feste Größe innerhalb der Rotation ist und je nach Gegner, je nach Performance, wie das halt immer so ist, mal ein bisschen mehr oder weniger, aber sie gehört auf jeden Fall zum festen Kern der engen Rotation. Und gestern war es wirklich ein bisschen schwierig, weil sie immer so en bloc gespielt hat. Das heißt, sie war relativ lange auf der Bank, bis überhaupt die ersten Wechsel stattgefunden haben. Also der Coach hat eigentlich relativ lange mit der ersten 5 gespielt und dann irgendwann, ich glaube erst im 2. Viertel wurde dann das erste Mal, oder Ende des ersten Viertels wurde das erste Mal, wo sie das erste Mal eingewechselt. Dann hat sie aber auch durchgespielt und dann war es, und das finde ich immer sehr, sehr schwierig, dann saß sie sehr lange auf der Bank und kam dann eigentlich, fehlten glaube ich noch 6 Minuten zu spielen. Also eigentlich Crunch-Time ging gerade los. Das war auch genau die Phase, wo dann auch die Intensität stieg. Weil du natürlich in so einem Spiel, solange du so 2 vor, 2 zurück, weißt du ja als Spielerin, es ist eigentlich egal das Ergebnis, weil ob ich jetzt mit 2+ oder 2- irgendwie ins Rückspiel gehe. Dann hat sich Avenida ein bisschen abgesetzt und da merkte man plötzlich, okay, jetzt wird's intensiv. Und dann kam sie halt relativ kalt von der Bank und hatte dann gleich irgendwie 2 schwierige Würfe, die sie auch genommen hat, war auch alles richtig, hat sie dann aber nicht reingemacht und das ist dann, glaube ich, sehr, 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 sehr schwierig. Hat sich dann aber wieder am Schluss noch gefangen, hatte dann auch 2 einen wichtigen End-One hatte sie dann gemacht. Und grundsätzlich hat, glaube ich, dass ihr die Saison hier, glaube ich, sehr, sehr gut tut, weil sie sich als Spielerin hier wirklich nochmal weiterentwickelt hat. Und ich habe auch wirklich sehr, sehr gute Spiele von ihr hier gesehen, wo sie auch Topscorer war, wo sie wirklich gut performt hat. Das war jetzt gestern eine besondere Situation. Sie ist eigentlich ist sie hier sehr, sehr, sehr gut angekommen und ist eine wirklich wichtige Spielerin für Estudiantes geworden.
Ja, sehr cool. Hoffen wir, dass sie das im Sommer dann mit in die Heim-Europameisterschaftsvorrunde nehmen kann, bei der wir sie dann hoffentlich in Hamburg sehen werden. Eine ganz kleine Sache zu dem Spiel gestern noch. Wir hatten ja mal eine Folge mit Stimmen von Marius Huth und Sydney Parsons. Und Marius hatte da erzählt, dass er seine Auszeiten oder so Ansprachen auch oftmals im Stehen durchführt. Und das habe ich gestern auch gesehen. Ich müsste dann Marius mal fragen, ob er sich das von den SpanierInnen geklaut hat. Aber zur Halbzeit, beide Teams auch, die Besprechung im Stehen. Mhm. Ist das was, was du hier häufiger siehst? Oder ist das coachabhängig? Also wovon ist das abhängig? Weil in Deutschland sieht man das ja nie. Also außer bei Marius. Ich habe dann anscheinend auch kein Spiel von Marius gesehen, aber das ist mir wirklich aufgefallen. Ne? Die ZuschauerInnen setzen sich dann wieder hin und alles war irgendwie bereit, damit es wieder losgeht. Und beide Teams standen dann wirklich so vor ihren Bänken in so einem großen Kreis. Alle SpielerInnen, die Coaches, Staff und haben da die letzten Worte an die Mannschaft gerichtet.
Ja, das stimmt. Also das sieht man schon häufiger hier, als man das vielleicht in Deutschland sieht. Das sind jetzt zufällig, glaube ich, gerade zwei Coaches, bei denen das häufiger mal passiert. Man ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie ein bestimmtes Stilmittel ist, was hier irgendwie in Spanien besonders viel Anwendung findet. Das auf keinen Fall. Aber ich glaube, es ist einfach sehr viel, also viele Sachen sind einfach so ein bisschen intuitiver und ein bisschen, ja, es ist manchmal so situationsabhängig. Ne? Ich glaube, das sehe ich hier oft, wenn es halt wirklich darum geht, irgendwie jetzt nochmal taktische Vorgaben zu geben oder irgendwie inhaltlich was aufzuzeichnen, was aufzumalen. Es geht wirklich wichtig, also es geht darum, dass wirklich auch die Spielerinnen, die gerade dann auf dem Feld sind, genaue taktische Anweisungen bekommen, dann wird sie schon hingesetzt. Aber wenn es oft darum geht, einfach so ein bisschen eine Ansprache im Sinne von, wir müssen mehr Rebound, wir müssen mehr Intensität, ein bisschen eher so Motivationsansprachen, die dann auch nochmal eine andere Wirkung haben, wenn so der ganze Kreis an Spielerinnen dann auch Teil dieser Besprechung ist. Also es ist ja schon ein bisschen was anderes, wenn du sozusagen 5 Spielerinnen auf der Bank sitzen hast, die mit dem Coach sprechen und der Kreis relativ klein ist, dann hast du ja meistens die Spielerinnen, die nicht spielen, stehen dann halt hinter der Bank oft und in dem...
Ja, oder wo stehen die? Ne? Also es ist ja in jeder Halle auch anders, dann hast du da irgendwie diese Bande, dann kannst du kaum sehen.
Genau.
Und dann ist so, okay, und dann... Die Physio muss irgendwie noch jemanden behandeln, der eigentlich gerade spielt und dann siehst du noch schlechter und dann musst du aber eingewechselt. Also da gibt es ja die skurrilsten Situationen. Also so fand ich das eigentlich echt ganz, ganz cool. Aber es ist natürlich auch, ist es was man dann immer macht? Nutzt sich das ab? Ist es in besonderen Situationen? Das hatten wir ja auch schon in der Folge damals besprochen, wo wir die Stimmen von Marius und Sydney hatten. Aber es war was mir aufgefallen ist, weil es eben auch beide Teams gemacht haben. Mhm. Ich hatte so das Gefühl... Es nimmt alle nochmal mit,
genau.
Es holt halt alle nochmal ab, weil eben genau das nicht passiert. Irgendwie die eine steht dann da hinten oder die eine soll nochmal Wasser holen oder die hört das nicht richtig. So kommt es halt bei allen an und alle sind dann ready für die zweite Halbzeit.
Genau, ja, so ist es auch, glaube ich, gedacht.
Okay, gut, wir hatten gerade schon mal einen Namen erwähnt, um den es jetzt noch so ein bisschen gehen soll, Leonie Fiebig. Mhm. Du warst nämlich vor ein paar Wochen auch beim Euroleague Final Six, was hier in Spanien stattgefunden hat. Leider auch nicht mit dem Ausgang, den sich Leonie Fiebig, glaube ich, so vorgestellt hat. Eine zweite Deutsche war auch mit dabei, nämlich Niara Sabali. Die hat sich zumindest eine Medaille abgeholt. Beschreib erstmal ganz kurz, was war das für ein Event? War das cool? War das was Spanien jetzt immer ausrichten wird, will, möchte?
Spanien wird es die nächsten 2 Jahre noch ausrichten.
Das steht schon fest.
Okay. Genau. Also es gibt, die FIBA hat auch hier ein neues Konzept in diesem Jahr begonnen. Es ist ja so ein bisschen immer, also ich glaube, es hat so Vor- und Nachteile. Ne? Wir haben auch, weil wir natürlich dort auch mit der FIBA relativ viel vor Ort waren, bei vielen Veranstaltungen dort auch dann teilgenommen haben. Auch das Thema wurde natürlich diskutiert. Es gab auch ein bisschen so eine Eröffnungsveranstaltung, wo auch nochmal dieses neue Konzept so ein bisschen, ich will nicht sagen verteidigt wurde, aber so ein bisschen nochmal vorgestellt wurde. Die Idee ist halt einfach, dass man natürlich, wenn man dieses Konzept hat, dass immer eins der teilnehmenden Teams quasi ausrichtet. Bedeutet das im Umkehrschluss im positiven Sinne natürlich, dass du halt weißt, es nimmt immer ein Heimteam, ist immer vor Ort. Das heißt, du hast immer garantiert, dass zumindest eine gewisse Fanbeteiligung da ist, dass vielleicht die Stimmung und die Wahrnehmung auch an dem Austragungsort vielleicht nochmal ein bisschen andere ist. Du hast aber natürlich im Gegensatz dazu so ein bisschen die Schwierigkeit, dass du einfach einen sehr, sehr, sehr kurzen Zeitraum hast, um irgendwie ein Top-Event zu organisieren. Du hast wenig Zeit, Sponsoren zu finden, du hast wenig Zeit, sozusagen die ganzen Rahmenbedingungen, alles, was dazugehört, die ganze Eventorganisation. Es ist natürlich immer auf den letzten Drücker, weil du erst sehr spät weißt, wer nimmt überhaupt teil.
Und ja auch für die anreisenden Teams.
Absolut, genau.
Du weißt nicht, oder du weißt erst relativ kurz vorher, wo musst du überhaupt hin, fliegst du dahin, kannst du da mit dem Bus hinfahren, weil das gleiche Land ist und so weiter und so fort.
Genau. Und du hast natürlich, es ist dann sehr stark sozusagen daran ausgerichtet, dass Fans, die in die Halle kommen, dann auch Fans der teilnehmenden Mannschaften sind. Also sozusagen die ursprüngliche Idee, aber die Perspektive hoffentlich wird natürlich auch sein, diesen Trend erleben wir in Spanien zum Beispiel ganz extrem, dass zu diesen Top-Frauensport-Events einfach auch Fans von Frauenbasketball kommen. Und erstmal, unabhängig, das ist, du wirst immer natürlich vor allen Dingen die Fans vor Ort haben, deren Teams teilnehmen, aber es ist schon so, dass man merkt, dass es so eine Fan-Community gibt, die einfach gerne an diesen Top-Events teilnimmt und erstmal unabhängig davon, welche Teams jetzt stattfinden. Und das Final Six ist ja auch ein neuer Modus. Das ist ja normalerweise immer ein Final Four gewesen, aber auch hier ist so ein bisschen die Idee, mehr Teams an diesem Top-Event partizipieren zu lassen. Das heißt, es wurde jetzt in einen Final Six-Modus umgewandelt. Wir haben ja zum Beispiel hier unser Pokalturnier. In Spanien ist es ein Final Eight-Modus, also nochmal zwei Teams mehr. Und es wurde dann halt ein Austragungsort gesucht von der FIBA und es ist dann am Ende Saragossa geworden, so ein bisschen natürlich mit der Reputation, die sie haben als Frauenbasketball-Hochburg. Wir haben jetzt hier den zweiten und 2027 wird dann der dritte Copa de la Reina auch in Saragossa ausgerichtet, weil es einfach eine tolle Halle ist, die ich sag mal, eine Kapazität hat, die auch mit Frauensport gefüllt werden kann. Wir hatten jetzt auch in diesem Jahr wieder Rekordzahlen, also die hat eine Kapazität von 10.000 Zuschauern, die waren auch ausverkauft, also das ist so ein bisschen die Idee, man hat ein Organisationsteam vor Ort, die sehr professionell sind als Ausrichter. Bisschen schade dann natürlich, dass das Heimteam eben sich ganz knapp nicht qualifiziert hat, das ist natürlich immer so ein bisschen so ein Wehmutstropfen, den man dann hat, aber genau, es hat jetzt in diesem Jahr in Saragossa stattgefunden, es wird auch die nächsten zwei Jahre dort stattfinden.
Kommen wir vielleicht ganz kurz zu den sechs Mannschaften. Du hattest ja schon erwähnt, Final Six, die da dabei waren. Und zum Modus, also Platz 1 und 2 haben sich automatisch für das Halbfinale qualifiziert. Platz 3, 4, 5, 6 haben mit zum Play-in-Game dann nochmal die Halbfinals oder die Halbfinalteilnahme ausgespielt.
Ja, man hatte schon einen Playoff-Modus. Und darüber, über diesen Playoff-Modus, gab es Teams, die sich dann direkt fürs Halbfinale qualifiziert haben. Das waren Valencia und Fenerbahce.
Also die Teams mit den zwei Deutschen dabei.
Genau, genau. Und dann die Teams, die sozusagen in ihrer Playoff-Viertelfinalserie eben verloren haben, haben dann nochmal eine Play-in-Viertelfinal-Chance quasi gehabt. Das heißt, die beiden Teams waren gesetzt fürs Halbfinale und die Teams, die nicht sich fürs Halbfinale direkt qualifiziert haben, haben dann am ersten Tag quasi nochmal ein Play-in fürs Halbfinale gespielt. Ist natürlich auch ein Modus, wo man halt weiß, es gibt Teams, die reisen halt an zum Final Six, spielen ein Spiel und sind wieder raus. Ne? Aber ist halt so, würdest du halt zu einem Playoff-Spiel natürlich auch irgendwie in ein anderes Land reisen. Und genau, so.
Das war dann auch so. Die sind dann wieder gefahren.
Ja, genau.
Also die haben Freitag gespielt, verloren, Samstag wieder abgereist.
Genau, rein theoretisch reisen sie dann wieder ab.
Okay.
Genau. Ich weiß nicht, ob sie jetzt länger da waren, ich habe sie dann nicht mehr gesehen. Genau, es gab auch noch ein Event, eine Gala dann, aber es sind nicht alle da gewesen. Genau.
Okay. Gut, und dann hast du natürlich Teams, die einen vermeintlichen Vorteil haben, weil sie dieses Play-in-Spiel nicht haben, ausgeruhter in das Halbfinale gehen können. Jetzt hat sich das halt dieses Jahr so gar nicht bestätigt. Jetzt könnte man sagen, das Spiel, dieses Play-in-Spiel, da hat man vielleicht schon den Rhythmus gefunden, ne? Man hat schon so ein bisschen Selbstvertrauen aufgebaut und das hat sich natürlich jetzt dann dieses Jahr blöderweise für die zwei Deutschen, die teilgenommen haben, echt bestätigt, weil zumindest Fenerbahce echt ganz schön abgewatscht wurde von Prag. Also mit 20 verloren im Halbfinale dann.
Und es war zwischendurch noch deutlicher. Also ich glaube, dass dieser Modus schon eine gewisse Gefahr mit sich bringt. Ich hatte mich dann auch bei der Gala mit der Trainerin von Fenerbahce unterhalten. Genau, die ja mittlerweile dann auch tatsächlich nach dem, ich glaube, aus Fenerbahce-Sicht Misserfolg oder enttäuschenden Ergebnis dann auch tatsächlich direkt danach dann auch ihre Position als Trainerin dort verloren hat. Und jetzt für die letzten Spiele der Meisterschaft, das war das Final Six war vom 9. bis zum 13. Jetzt ist Fenerbahce gerade letzte Woche Meister geworden. Das heißt, in sehr kurzer Zeitraum sie tatsächlich nochmal auf der Trainerposition eine Veränderung vorgenommen haben. Und ich hatte mich mit ihr kurz unterhalten. Und sie sagte auch, das ist nicht so ganz einfach, weil du bist natürlich erstmal in einer absoluten Favoritenrolle, weil alle davon ausgehen, du bist ausgeruht, du bist eh sozusagen das besser gesetzte Team, du bist schon im Halbfinale. Und am Ende ist das beiden Teams ein bisschen auf die Füße gefallen, weil natürlich die Teams, also nicht natürlich, also ich glaube, dass du hast immer diese ganzen Underdog-Stories, ne? Du hast dann irgendwie, du hast die Favoriten da, du gehst natürlich auch mit der Idee dann hin, die zu schlagen. Du hast die eigenen Teams, die eigentlich irgendwie das Gefühl haben, naja, wir sind ja schon im Halbfinale, das ist nur noch irgendwie eine, vielleicht irgendwie auch nur noch eine Formalie, dann jetzt fürs Finale zu qualifizieren. Und du hast natürlich aber nicht den Spielrhythmus und die Teams, die sozusagen am ersten Tag diese Play-In-Spiele noch hatten, die waren natürlich im Rhythmus. Und ich weiß nicht, ob es dann daran liegt, aber ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, wenn ein Team sozusagen mit Rhythmus dann ins Halbfinale kommt. Und das ist, wie gesagt, beiden Teams passiert.
Ja, wir sagen das ja immer wieder, da gibt es so viele Faktoren. Aber dieses Jahr dann relativ offensichtlich der Vorteil dann bei den Teams, die eben den Rhythmus schon hatten. Vielleicht ganz kurz zu den Statistiken der beiden deutschen Spielerinnen. Also Niara hat im Halbfinale echt abgeliefert für Fenerbahce. In 27 Minuten 17 Punkte erzielt. Und Leonie Fiebig, deren Halbfinale war sehr, sehr viel knapper. Ja, also mit 2 Punkten gegen das Team von Marien Johannes verloren. Und Leonie Fiebig da in 33 Minuten, also echt auch viel Spielzeit, 10 Punkte erzielt. Und dann haben die beiden sich am nächsten Tag getroffen. Ich glaube, sie hatten beide gehofft, dass sie sich im Finale wiedersehen. Yeah. Es gab da auch so kleine Videos, die dann schon gepostet wurden von der Euroleague, die dann wahrscheinlich vorher bei irgendeinem Media Day aufgenommen wurden. Also beide mit Nachrichten an die jeweils andere dann, so hier so watch out und I'm coming for you und you don't have a chance. Das fand ich ganz witzig, aber natürlich war das sicherlich eigentlich für das Finale geplant. Und ich glaube, bei dem Spiel zumindest, du hast es ja natürlich gesehen, ich habe es nicht gesehen, nur die Highlights. Aber ich glaube, der Score verrät schon, dass da dann auch schon ein bisschen die Luft raus war bei beiden Mannschaften. Also Final Score 59-49 für Fenerbahce. Wie gesagt, Niara dann wenigstens mit der Bronzemedaille. Aber da sieht man dann schon, würde ich sagen, einfach nur an dem Score, dass die Luft raus war. Niara dann nochmal mit 22 Minuten und 4 Punkten. Leo hat dann wahrscheinlich echt nochmal dagegen halten wollen für Valencia, hat 31 Minuten gespielt, war die mit der zweitmeisten Spielzeit und die Topscorerin mit 15 Punkten. Aber wie war es vor Ort? Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, es ist schon so, wie du sagst. Also es war wirklich, also immer vor dem Hintergrund, dass man natürlich zwei absolute Top-Teams gegeneinander antreten. Mit Spielerinnen, Namen, die sich lesen, da geht dem Basketballfreund das Herz auf. Also wirklich absolut.
Hätte auch ein All-Star-Game sein können.
So ungefähr, genau. Also wirklich Top-Spielerin, Top-Level, WNBA-Level. Wenn dann so ein Ergebnis da steht, dann spricht das, glaube ich, schon dafür, wie das Spiel gespielt wurde. Ich war, wie gesagt, selbst in der Halle. Ich glaube, dieses Spiel um Platz 3 und 4 ist halt immer so ein bisschen die Luft raus. Es ist da der letzte Tag. Man merkte auch, dass
du musst die Enttäuschung vom Vortag irgendwie auch so ein bisschen verarbeiten, musst dann nochmal dieses Spiel vorbereiten.
Genau, vor allen Dingen zwei Teams, die einfach auch, glaube ich, beide mit dem Finale geplant haben.
Ja.
Sowohl die Außenwahrnehmung, das Ranking, aber ich glaube auch, wenn man die beiden Teams kennt, dann war das schon eine Enttäuschung, dann um den dritten Platz zu spielen. Und man hat schon auch gemerkt, dass sie kaputt waren. Also, wo man sagen kann, ja, warum waren die kaputt? Die hatten ja nur ein Spiel vorher. Aber ich glaube schon, Bei Fenerbahce hat man das sehr stark gesehen, das ist mir extrem aufgefallen, auch schon im ersten Spiel. Man hatte einfach wirklich das Gefühl, dass sie ausgepowert sind. Ne? Vielleicht Gesamtbelastung, Euroleague, WNBA, vielleicht kam da einfach viel, viel zusammen. Und natürlich die heimische Liga, heimischen Pokal gespielt. Also ich glaube, man merkt dann schon, dass Ende der Saison ist und dann hast du irgendwie, dann hast du irgendwie ein Spiel, wo du sagst, ja, es ist irgendwie sowieso eine Enttäuschung am Ende von so einem Turnier. Das hat man schon gemerkt. Also man merkte das schon, die Trefferquote war wirklich nicht hoch. Ist jetzt nicht so, manchmal sagt man ja, irgendwie typisches Defensive Game, das war es jetzt auch nicht. Ne? Es war wirklich einfach nicht so eine hohe Intensität und es war vor allen Dingen auch einfach wirklich sehr, sehr schwache Quoten für die Qualität an Spielerinnen, die man eigentlich dort auf Feld hat.
Gut, ja, Niara hat ja dann mit der Meisterschaft sich hoffentlich jetzt noch ein versöhnliches Ende für ihre Saison da in Fenerbahce verschafft. Wir drücken Leonie die Daumen, dass das ihr auch gelingt. Wir haben ja gehört, die spanische Liga jetzt mitten in den Playoffs drin. Und für den Abschluss dieses Abstechers zum Euroleague Final Six gewonnen hat das ganze Ding dann Prag am Ende. Ja, mit 13 Punkten im Finale, also dann souverän den Titel geholt. Oder wie war das in der Halle?
Nie, ja, das ist meine persönliche Versöhnung mit Basketball gewesen, dieses Ergebnis. Weil auf dem Papier würde ich sagen, ohne jetzt dem Kader von, auch Prag hat einen guten Kader. Ne? Also ich glaube, aber man hat Mersin, man hat Fenerbahce, man hat Valencia mit wirklich gespickt mit Stars. Und gut, man hatte Skio, man hatte Bursch. Auch gute Teams, aber die sind natürlich dann auch ausgeschieden direkt. Und Prag ist eigentlich unter diesen vier und vielleicht sogar unter den sechs so ein bisschen so ein Underdog gewesen. Und dass Prag am Ende dann auch Meister geworden ist, hatte so für mich persönlich so viele versöhnliche Zutaten. Erstens bin ich großer, großer Fan, aber ich habe wirklich großen Respekt vor Natalia Hejková als wirklich Instanz im Euroleague-Basketball, die wirklich jahrelang jetzt in Prag auch als eine der wenigen Frauen, die auf dieser Top-Ebene wirklich seit Jahren erfolgreich coacht. Ist ihr letztes Spiel gewesen, aber ist sozusagen ihr Karriereende. Und Prag war wirklich nicht der beste Kader, aber das beste Team. Also man hat schon gemerkt, dass manchmal eine Zusammenstellung von Stars auch heutzutage, Gott sei Dank, immer noch nicht reicht, wenn du auf der anderen Seite ein Team hast, die wirklich also super hohe Intensität, super als Team gespielt haben. Man merkt, die waren einfach wirklich hoch motiviert, die wollten unbedingt gewinnen, die haben wahnsinnig gut als Mannschaft zusammengespielt. Also alles das, was man so als Underdog erfüllt und dass sie sich dann am Ende belohnt haben mit dem Titel und damit auch so ein bisschen einfach so diese, so diese Team-Basketball und wenn ich mit Kampf, mit Ehrgeiz, mit Vorbereitung, mit Zusammenspiel, mit irgendwie als Team auftreten, dann auch so einen Titel gewinne, finde ich einen schönen Turn sozusagen.
Ja, und absolut abgeliefert. Ja. Drei Siege in drei Spielen an drei Tagen. Ja. Also das muss man halt auch erstmal machen. Von dem her vollkommen verdient. Vor allem, wenn man dann auch Fenerbahce im Halbfinale schlägt.
Und Prag auch mit ihrer Topspielerin auf der Bank, weil verletzt. Ne? Also so ein bisschen so Franchise-Player, unter anderem Maria Conde, die sich die Achillessehne gerissen hat. Und eigentlich sozusagen das noch unrealistischer gemacht hat, dass sie auf diesem Level dann performen können. Aber man merkt auch, wie sie dabei war, wie sie mit angefeuert hat, wie sie irgendwie wirklich auch Teil dieser Stimmung gewesen ist. Ja. Fand ich schön.
Absolut. Solche Momente schreibt halt dann ab und zu auch nur der Sport. Ja. Ja. Gut, bevor es jetzt ab nach Madrid geht und wir Churros zum Frühstück essen, haben wir noch das Basketball-ABC. Wir haben den Buchstaben T. Hast du ein Wort, Hanna?
Ich habe eins.
Du hast eins. Könnte das heute der Tag sein, wo wir den gleichen Begriff
haben? Ja, es kann sein.
Okay, dann nehme ich das andere. Dann nehme ich meine Variante B.
Okay.
Gut, dann gib uns den Countdown.
3, 2, 1.
Touchpass.
Ja, das ist auch. Ja.
Okay, dann erklär mal ganz kurz.
Ja, ich hätte dir den Turnover lassen sollen, oder? Du hättest ihn bestimmt besser erklären können. Nein. Nein. Und du hattest ja, glaube ich, du hattest immer eine ganz gute Turnover-Assist-Ratio, ne? Ja.
Ich möchte, don't get me started.
Ja, okay. Okay.
Die Scouting-Menschen, die das alle freiwillig und ihre Freizeit machen in der DBBL, den möchte ich jetzt nicht zu nahe treten.
Ah, okay.
Aber Turnover und Assists sind, glaube ich, nicht das, was gut gescoutet wird.
Okay, ja, das mag sein. Genau, Turnover ist eigentlich nichts anderes als ein Ballverlust. Also der Moment, wo sozusagen ein Spieler den Ball verliert. Eigentlich im klassischen Sinne, wenn man wirklich direkt den Ball verliert, aber rein theoretisch ist auch ein Ausballen-Turnover, ein Schrittfehler-Turnover. Also immer dann, wenn sozusagen ein Ballverlust stattfindet, der dazu führt, dass der Ball an die andere Mannschaft geht.
Exakt. Mhm. Jetzt könnten wir uns noch über Shooting-Turnover unterhalten, aber das führt vielleicht zu weit. Ich hatte den Touch-Pass als Point Guard, die ich da war in meiner aktiven Zeit. Ja, habe ich mich natürlich auch viel mit Pässen beschäftigt. Touchpass ist quasi, man kriegt den Pass und fängt den eigentlich gar nicht so richtig und eigentlich wie so ein klassisches Volleyball-Pritschen. Mhm. Pritscht den direkt wieder weg, weil man irgendwie direkt sieht oder schon antizipiert, da läuft jemand lang und ich passe den direkt weiter. Nikola Jokic wäre in der heutigen Zeit vielleicht jemand, der das ganz gut kann.
Oder ich halt in meiner Zeit damals.
Als oder du. Exakt. Gut, Hanna, dann, naja, haben wir uns so halbwegs daran gehalten. Es ist wahrscheinlich auf jeden Fall die kürzeste Folge ever, die wir aufgenommen haben. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Hören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
Hasta luego.
Tschö. Ciao, ciao. Time out over.